Ich habe eine schwierige Aufgabe, muss ich sagen, heute. Ich sollte Apostelgeschichte 8 auslegen. Das ist ziemlich viel. Und deswegen habe ich mich versucht zu beschränken auf ein paar wichtige Sachen. Das Thema sieht ihr da nämlich auch an der Wand. Ist es so? Schmeiß mal her. Ich habe es genannt, übernatürliche Momente. Übernatürliche Momente. Und Leute, wir sind Nachfolger von Jesus. Wir gehören ihm, er ist unser Herr, er ist unser Retter, unser Heiland. Und er ist lebendig. Und er lebt in uns. Die Bibel sagt, sein Heiliger Geist ist in uns. In dir, wenn du dein Leben Jesus gehörst, lebt der Heilige Geist genau gleich wie in mir. Und das macht das Leben spannend. Es ist das Leben mit Jesus eine interessante Sache. Manchmal ist es auch eine herausfordernde Sache. Aber vor allen Dingen auch wirklich interessant. Das haben die Leute in Jerusalem auch erlebt. Allerdings hat die ganze Geschichte in Apostelgeschichte 8 nicht toll angefangen. Ihr habt ja wahrscheinlich das letzte Mal, nehme ich auch, Apostelgeschichte 7 angeschaut. Stimmt das? Richtig? Ja. War alles klar? War nicht so schön, oder? Ich würde es mal so zusammenfassen. Manchmal, wenn man den Leuten Wahrheit sagt, muss man um sein Leben fürchten. Manchmal, wenn man den Leuten Wahrheit sagt, muss man Angst haben, dass die ihn anschließend umbringen. Der Stephanus hat das erleben müssen. Und ich glaube, das ist heute manchmal auch noch eine Gefahr. Weil Menschen hören zum Teil nicht gern Wahrheit. Sie hören zum Teil nicht gern was anderes als das, was sie immer gedacht haben, dass es so sein muss. Und deswegen muss man sich manchmal gut überlegen, wie man was sagt. Die Situation ist folgende. Ich würde mal ganz gerne einen Teil davon vorlesen. Apostelgeschichte 8, nachdem der Stephanus umgebracht worden ist. Am selben Tag brach eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem herein. Also quasi, die haben nicht nur den Stephanus umgebracht, sondern die haben gedacht, wenn schon, denn schon, oder? Machen wir gerade weg, es gibt ja noch ein paar Tausend von denen. Und haben die verfolgt. Und was blieb dann den frommen Menschen anders übrig als abzuhauen? Und die Gemeinde in Jerusalem, da zerstreuten sich alle in die Länder hinein, von Judäa und Samaria, außer den Aposteln. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und hielten eine große Totenklage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerschlagen, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie in Gefängnisse ein. Das ist der Paulus dann später. So hat er angefangen, oder? Also man könnte vielleicht auch sagen, Gott hat alle Möglichkeiten, Menschen zu verändern, wenn sie wollen. Er hat alle Möglichkeiten, außer einem sogenannten Saulus und Paulus zu machen. Er hat alle Möglichkeiten, unser Leben extrem zu bereichern, wenn wir das wollen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Und der Rest von der Story in Kapitel 8 geht hauptsächlich einmal über den Philippus. Der Philippus, das ist einer von denen, wie sagt man da, manche sagen Diakone, ich würde eher sagen, er ist damals ausgewählt worden mit 6 anderen, um sich um die Witwen zu kümmern. Um die Frauen, wo ihre Männer gestorben sind, die damals sozial gesehen keinen guten Stand gehabt haben. Die waren in der Regel hilflos, die haben in der Regel, gerade speziell wenn sie keine Kinder gehabt haben, waren sie extrem armutsgefährdet, häufig auch am Betteln. Das sehe ich in Indien immer wieder, wenn ich dort bin, was für einen schweren Stand Witwen haben, wie viele von denen abhängig sind von dem, was ihnen Leute auf der Straße geben. Und das ist damals, in der Zeit war das ähnlich. Und man hat damals in der Gemeinde dann eben realisiert, wir müssen da ein soziales Netz aufbauen. Ist noch spannend, hä? Ich würde mal so sagen, wenn Gott ins Leben von Menschen einzieht, dann ist er immer auch Barmherzigkeit mit dabei. Dass man sich nicht nur an sich selber orientiert und das, was einem selber das ganze Frommsein bringt, sondern man sieht die Not von anderen und man will auch helfen. Man will sich einsetzen. So ist eigentlich der Philippus in seine Verantwortung gekommen, zu schauen, dass keine von den Witwen irgendwo zu kurz kommt. dass die alle Ohr, Essen und Trinken kriegen, Kleidung und all das, was sie halt einfach brauchen. Interessanterweise aber ist das nicht alles geblieben beim Philippus. Er war auch einer von denen, die haben fliehen müssen. Aus Jerusalem raus, weil Verfolgung da war. Er hat sich in Sicherheit bringen müssen. Und er landet in einer Gegend, die heißt Samariterland. Und Samariter, das waren Leute, oh, wie sage ich jetzt das ganz kurz, ohne dass es zu lang geht. Samariter, ich muss ein paar Jahrhunderte vorher anfangen. Altes Testament, 2. Könige 70, kannst du es nachlesen. Dort steht das über die. Oder damals ist die ganze Gegend erobert worden von den Assyrern. Das war ein Volk, die haben damals die ganze Land, die ganze Gegend dort unterjocht. Die haben das erfolglos leidet. Assyrer haben Erfolg gehabt. Die haben die ganze Gegend unterjocht. Und ihre Taktik war immer die, Länder, wo sie erobert haben. Dort haben sie die reichen, cleveren, klugen Leute haben sie verschleppt und haben sie in andere Länder angesiedelt. Und die Länder, wo frei waren, sind, wo die Leute, wo sie verschleppt haben, dort haben sie andere Leute herdeportiert. Mit dem Gedanken, wenn du die Leute zerstreust, wenn sie entwurzelst, dann können sie deiner Herrschaftsgewalt nichts mehr anhaben. Weil sie heimatlos sind, wurzellos sind. Und das war ihre Taktik. Und so sind, also quasi, ist unter anderem aus Nordreich von Israel, also Israel war ja geteilt, oder? Nach dem Salomo, sein Sohn hat eine Dummheit gemacht und hat es einen Aufstand gegeben und 10 Stämme haben sich abgesondert vom Rest von Israel, von den Juden. Das war das sogenannte Nordreich, Samaria. Und Südreich, Juda, mit der Hauptstadt Jerusalem, das war der zweite Teil. Und das Nordreich ist auch von den Assyrern erobert worden. Und die Leute, die dort gelebt haben, die Juden, sind alle verschleppt worden. Also die Reichen und die Klugen und die Dummen und die Armen hat man dort gelassen. Also quasi, von denen muss man keine Angst haben, oder? Und dann hat man andere Völker dort angesiedelt. Und die anderen Völker, aus denen sind dann Samariter geworden. Die haben einen Teil vom jüdischen Glauben angenommen, ganz speziell die 5 Bücher Mose, das waren ihre heilige Schriften. Sie haben der Gott von denen 5 Bücher Mose, also der Gott Israels, haben sie verehrt. Sie haben nicht auf einen König gewartet, wo da wiederkommt in Zukunft, sondern auf einen Prophet. Ein Prophet wie Mose, auf das haben sie gewartet. Samariter waren von den Juden eigentlich, man hat die als Irrlehrer betrachtet. Also die richtigen Juden, die im Südreich, oder? Auch zur Zeit von Jesus, oder? Die dort gelebt haben, die haben gesagt, Samariter, das ist mit denen wollte man nichts zu haben. Die, erstens, man glauben sie nicht richtig, zweitens, leben sie nicht richtig und drittens, am besten hat man mit denen gar keine Gemeinschaft. Und deswegen hat ein frommer Jude, hätte sich niemals erdreistet oder hätte niemals gewagt, durch Samariterland zu gehen. Weil der hätte sich dreckig gemacht. Religiös gesehen, oder? Und deswegen ist es auch spannend, wenn Jesus ins Samariterland geht. Er redet ja sogar mit einer Frau dort, oder? Der macht was, wo man einfach nicht macht in der Zeit. Jetzt musst du dir vorstellen, aus Jerusalem sind die alle vertrieben worden. Also bis auf die Apostel haben alle weg müssen, sich in Sicherheit bringen. Die erste große Verfolgung. Könntest du ja nicht sagen, Katastrophe. Aber ich würde sagen, und das bringt mich zum ersten Punkt hier, glaube ich, wenn ich es richtig habe, Überblick Apostelgeschichte 1. Nach der Tötung von Stephanus bricht eine Verfolgung los. Und man nicht sagen, das ist schlimm, oder? Aber es war gar nicht so schlimm. Weil überall, wo die hergekommen sind, was haben die gemacht? Sie haben von Jesus geredet. Überall. Und deswegen, das habe ich festgestellt, manchmal braucht Gott katastrophale Umstände, um die Leute dort herzubringen, wo sie hergehören. Okay? Und wir denken dann in der Regel, oh, das ist doch aber schlimm, oder? Und ehrlich gesagt, das ist schlimm. Wenn du dein Haus verlassen musst, wenn du deine Stadt verlassen musst, wenn du dich in Sicherheit bringen musst, weil dir einer umbringen will, da stehst du nicht her und sagst, preis den Herrn. Das ist doch aber jetzt schön. Ne? Wenn ein Schicksalsschlag dich trifft, wenn dein Job vielleicht verlierst, weil dein Chef irgendwo denkt, mit dir kann man nichts mehr anfangen, du bist Geld nicht wert oder was auch immer, und auf einmal hast du keinen Job mehr. Da stehst du nicht her und sagst, preis den Herrn, ich bin so froh, ich habe keinen Job mehr. So gut. Oder? Das machen wir nicht. Solche Dinge sind schlimm. Aber es ist extrem wichtig, und das würde ich dir gerne mal zuerst sagen. Wenn du Jesus hörst, dann hat Jesus eine Story mit dir vor, eine Geschichte. Und ich höre nicht auf, das immer wieder zu betonen, Gott macht seine Geschichte nicht mit ein paar Edelfrommen. Und mit dem Rest, die sind einfach da, um den Gottesdienst zu bevölkern. Damit die nicht allein reden müssen, oder? So quasi, damit der Matthias Publikum hat, gibt es halt ein paar fromme Mähnreiter, oder, wenn er da ist. Das wäre extrem schade und dumm, wenn wir so denken. Gott macht Geschichte und will Geschichte machen mit jedem von uns. Aber ich würde mal so sagen, es fängt alles damit an, dass wir ihm das auch glauben. Es fängt alles damit an, dass wir ihm das auch zutrauen, dass er das kann. Und dass er aus Mist Dünger machen kann. Das ist ein Satz, der ist mir mal eingefahren vor Jahren, hat irgendeiner mal gesagt, der ist mir hängen geblieben. Gott kann aus Mist Dünger machen. Mein Hund, der ist jetzt beim himmlischen Herr. Im Hundehimmel oder sonst wo. Mein Hund, der hat liebend gern Pferdescheiße gefressen. Kannst du dir das vorstellen, oder? Immer wenn wir spazieren gegangen sind, mit dem Gelaufen, war eine von den Aufgaben, den Hund davon abzuhalten, dass er Pferdescheiße frisst, wenn die rumliegt, oder? Für den war das eine Delikatesse, oder? Fürs Pferd war das keine Delikatesse, oder? Da ist hinten rausgekommen, mein Hund hat gedacht, yeah. Ich würde es ganz gern übertragen, manche Dinge, die für uns wirklich scheiße sind. Wir brauchen jetzt einfach mal den Begriff. Nicht gut. Kann Gott was Gutes rausmachen? Manchmal will er sogar. Manchmal hat er keine andere Möglichkeit, um uns dort herzubringen, wo wir hergehören, als dass er uns halt einfach einmal in der Scheiße reinlaufen lässt. Weil er es gut meint. Weil er was vorhat. Manchmal checken wir es einfach nicht. Verstehst du das? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in Basel war, habe dort Theologie studiert, war fast fertig, war in einer Gemeinde sehr engagiert, die hat damals der Volker geleitet und noch ein anderer. Zu zweit habe ich die Gemeinde gegründet. Es war eine coole Zeit, die 5 Jahre, die würde ich nie vergessen wollen. Da hat Gott so viel Gutes getan. Und ich habe gedacht, wenn ich mein Studium fertig habe, Theologie studiert, dann bleibe ich dort und werde dort einer von denen, wo da die Gemeinde leiten. Das war meine Idee. Und dann habe ich mit einem von der Leiter geredet. Der Volker war damals mit der Ruth zusammen, ihre Familie, in Los Angeles in der Gegend. Haben wir dort eine Weiterbildung gemacht, war nicht da. Und der andere Pastor, als ich mit ihm geredet habe, so quasi über meine Zukunft, hat er gesagt, nein, Matthias, wir nehmen dich nicht. Wie findest du das, wenn du so hörst? Hä? Wie findest du das? Nicht so toll, oder? So quasi, hey Mann, du siehst. Ich hänge mir da rein. Hä? Und jetzt lässt du mich einfach nicht hier weitermachen. Ich habe ein paar Monate vorher eine interessante Entscheidung gefällt. Ich habe aus der Bibel gelernt, dass Gott führt. Und dass Gott manchmal andere Menschen braucht, die uns leiten, um uns zu führen. Und ich habe gesagt, ich will das in meinem Leben haben. Und das Erste, was passiert, ist, dass mir einer meine Hoffnung kaputt macht. Cool, hä? Genial. Was hättest du gemacht? Was ich gemacht habe, ist, ich habe ihn gefragt, Ralf, was soll ich denn machen? Was schlägst du denn vor? Was siehst du für mich? Da hat er mir gesagt, hey, geh doch nach Bern. In Bern, das New Life, der Kurt Kammermann, die brauchen immer Leute. Das hat er mir so gesagt, oder? Dann habe ich ihm gesagt, du, ich kenne dich nicht, ich habe da keine Connection, kannst du das einfädeln für mich? Ich habe keinen Plan B gehabt. Es ist ja gut, wenn wir keinen Plan B haben, solange wir einen Plan C haben. Und Plan C ist, Jesus führt uns. Er hat es eingefädelt und so bin ich mit meiner Frau zusammen, frisch verheiratet, sind wir in Bern gelandet. New Life. Und weißt du, Wir waren dort nicht auf den Knien und haben Gott gedankt, so genial hast du uns hierher geführt, das ist Himmel auf Erde. Wir haben unserer Gemeinde nachgetrauert, wo wir verlassen mussten. Musste. Ja? Ich wäre gern geblieben. Aber ich konnte ja nicht. Ja? Die Gemeinde, wo wir jetzt daher gekommen sind, da war ich kein Fan davon. Das war nicht so lustig, der Startort. Mir war eine wichtige Entscheidung auch gefällt damals. Weil es haben ein ganzer Haufen Leute mit uns geredet und gesagt, was, ihr verlasst uns, ja, wir brauchen euch doch hier. Das wäre eine Steilvorlage gewesen zum Jammern, oder? Kennst du das auch? Man hätte sagen können, und ich hätte absolut recht gehabt, sagen können, ja weisst, ich wäre ja gern noch da, aber der. Gott hat mir damals gesagt, wenn du glaubst, dass ich so führe, durch solche Leute, dann lebe auch so. Deswegen habe ich nicht gejammert, sondern ich habe den Leuten gesagt, wir haben das Gefühl, Gott wollte uns in Bern haben. Heute würde ich sagen, Gott sei Dank. Weil ohne das gibt es das hier nicht. Weil dort in Bern habe ich den Marc Lanz getroffen. Das war ein anderer Mensch damals als heute. Ich habe Miriam noch nicht Lanz dort getroffen. Auf dem Weg zu Lanz. Ich habe den Kurt und Miriam Eckler dort getroffen. Gell? Und da ist so viel draus entstanden aus all dem. Weißt du, wenn Gott anfängt zu führen, sagt er in der Regel nicht, was er alles machen wird mit uns. Weil er wünscht sich Vertrauen. Hast du das? Und glaubst, dass er dich auch führen kann? Mit dir wird Gott auch Geschichte machen. Die Frage ist häufig, ob er das kann. Die Leute, die da zerstreut waren, sind, die haben dort, wo sie hergekommen sind, einfach das Einfachste gemacht, was sie konnten, nämlich einfach weitermachen. Halt einfach an einem anderen Ort. Sie haben von Jesus erzählt, sie haben den Leuten gesagt, Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der auf den wir warten. Die haben das alle geglaubt, sie haben sich dem angeschlossen, sie sind Jesus nachgefolgt. Egal wo. Und dann kommt der Philippus nach Samaria und erzählt dort auch von Jesus. Und es geschehen Zeichen und Wunder. Es werden Dämonen ausgetrieben. Es gibt dort einen Zauberer. Der Zauberer heißt Simon. Und der Mann, der hat spirituelle Kräfte gehabt, mit denen er ziemlich viel Leute echt beeindruckt hat. Extrem beeindruckt. Weil, weißt, es gibt eine übernatürliche Welt. Das glauben wir. Dort ist Gott. Es gibt einen positiven Teil, es gibt aber auch einen negativen Teil. Die Bibel redet über das. Sie nennen das Ganze Teufel, Dämonen. Und die haben auch Macht. Und die können auch Menschen, die sich ihnen anvertrauen, wenn du so willst, Macht geben. Aber Jesus ist stärker. Und das hat der Simon auch gesehen. Er hat gesehen, dass dort, wow, das sind reiherweise Dämonen aus Leuten ausgetrieben worden. Die sind frei worden, die sind geheilt worden. Und er war völlig fasziniert. Und hat sich, wenn du so willst, bekehrt. Bekehrt. Ich sage das bewusst so, weil da komme ich später noch einmal drauf zurück. Ja? Beeindruckt von dem Jesus hat er sich bekehrt. Und hat sich dann auch an den Apostel hergekennt, war noch dabei, oder? Da könntest du sagen, wow, cool, ey, das ist ein Jünger, Mini-Nerven, der wird noch mehr von der Sache. Und als Apostel in Jerusalem gehört haben, dass in Samaria, wenn so was, Erweckung ausgebrochen ist, sind die hergekommen, ja, ein paar von den Leitern, muss man gerade schauen, wer schnell, wenn ich es dann finde. Petrus und Johannes, da habe ich es doch unterstrichen. Die sind hergekommen, so quasi die Oberführer. Und haben den Leuten, die zum Glauben gekommen sind, die Hände aufgelegt. Und als die Leute, als man denen die Hände aufgelegt hat, sind die erfüllt worden vom Heiligen Geist. Also quasi, du kannst sagen, das Pfingsten der Samariter. Das gibt es nämlich auch. Ja, es gibt noch ein Pfingsten mehr. Es gibt Multi-Pfingsten. Und das wird in der Apostelgeschichte wird das so erzählt, oder? Quasi, die hat den Heiligen Geist empfangen. der Simon, der Zauberer, der Ex-Zauberer, irgendwie Ex-Zauberer, war völlig fasziniert, oder? Dann ist er hergegangen zum Petrus und zum Johannes und hat gesagt, hey Giele, was kostet es, dass ihr mir das auch gibt, die Möglichkeit? Das würde ich auch gern können, oder? Und dann schaut der Petrus an und sagt, du Geier, du niederträchtiger Hund. Und er hat ziemlich heftige Worte gebraucht. Er sagt, meinst du, man kann Gottes Kraft mit Geld kaufen? Kehr um, du egoistischer, was auch immer. Kehr um. Was sagt er? Der Simon, was sagt er? Er kehrt nicht um, sondern er sagt, bate doch bitte ihr für mich. Ich komme später noch auf die Sache zurück. Weil das sehe ich immer wieder in frommen Kreisen. Immer wieder. So was Simon-mäßiges. Später mehr. Okay, dann ist die Sache da in Samaria abgeschlossen. Wir sind immer noch in Apostelgeschichte 8, immer noch beim Philippus. Auf einmal, Brille, auf einmal, Kapitel 8, Vers 26, redet der Engel des Herrn zu Philippus. Es wäre jetzt noch spannend, wenn man da ein Videoclip hätte. Hast du einen von dort? Nicht, hä? Es wäre jetzt noch spannend, so quasi, hat er den nur gehört, hat er noch gesehen? War der vor ihm gestanden und hat gesagt, grüezi wohl. Ja, oder, das wissen wir nicht. Es wird nur gesagt, der Engel des Herrn, der kommt öfter vor in der Bibel, der redet zum Philippus und sagt ihm, er gibt ihm eine interessante Botschaft. Er sagt ihm, ich habe einen Job für dich, gehe auf die Straße von Jerusalem nach Gaza. Jetzt musst du wissen, der war in Samaria. Das ist nicht gerade eine Nachbarschaft. Das sind einige Kilometer weit weg gegen Norden. Bergland. Er sagt ihm, der Engel des Herrn sagt, geh zu der Straße, die da heißt die Einö, also die Trostlose. Super Name für eine Straße, oder? Geh dort her, und zwar zur Mittagszeit. Was hättest du gemacht, wenn du sowas gehört hättest? Weil erstens mal ist das war nicht nur ein 500 Meter Walk, sondern x Kilometer laufen. Es hat noch kein Autos gehabt dort, keine E-Mobility, nichts. Sondern Fußweg. Mittags um 12 Uhr, weißt du, dort ist in der Zeit, wo das passiert ist, dort ist etwa 40 Grad. Schattenfrei. Darum heißt es ja die Öde, oder? Verkehr sozusagen gar nicht. Wer ist ja so verrückt und geht um die Zeit die Straße entlang? Also, wenn du sowas hörst, denkst du, wahrscheinlich hat der Engel die falsche Seite vom Auftrag geschaut. Das kann nicht sein, oder? Weil wir überlegen uns ja Sachen, die wir hören von Gott. Wir überlegen uns das und denken dann, das kann doch nicht sein. Wir prüfen es logisch, oder? Und dann machen wir eine Entscheidung. Das sollte man in der Regel nicht machen. Weil da fallen viele Sachen, die Gott uns als Auftrag gibt, echt durch. Ich weiß noch, wie der Daniel Brown in unser Leben getreten ist. Daniel Brown kennt er, oder? Unser aller spiritueller Vater. Ich sage euch, wie es wahr ist. Da war ich mit dabei, voll und ganz. Ich habe einen Brief von dem Daniel Brown gekriegt, vor x Jahren, vor Jahrhunderten. Aus dem Nichts, aus dem gar Nichts, habe ich einen Brief aus Amerika gekriegt von so einem American Preacher, Daniel Brown. Und der hat mir geschrieben, jemand aus minderer Gemeinde, damals war ich Gemeindeleiter im New Life, sei jetzt bei Ihnen in der Gemeinde und gehe dort nach Hauskreis und er batte schon seit etwa 2 Jahren für einen Kontakt in die Schweiz, weil Gott ihm das aufs Herz gelegt hat. Und er hege das Gefühl, als die Frau von unsere Gemeinde, also das New Life, erzählt hat, dass Gott da was vorhege, beziehungstechnisch. Er würde mich mal gern kennenlernen. So hat er das geschrieben. Den Brief habe ich heute noch in der Aufgabe. Das ist, wie soll ich sagen, ein Erbstück. So hat es angefangen. So hat die ganze Foursquare-Geschichte in der Schweiz angefangen. Und ich habe 0,0 Interesse gehabt, den Mann kennenzulernen. Zero. Auf Englisch gesehen. Weil wir damals im New Life eine schwierige Zeit hatten. Mein Vorgänger, Kurt Kammermann hat er geheißen, der ist ausgebrannt gsi in seinem Job. Burnout gehabt. Und es war nicht lustig. Ich habe dann seine Verantwortung übernommen. Und wir haben damals dem Kurt ein Jahr bezahlten Urlaub gegeben, damit er sich erholen kann. Aber wenn du ein Burnout hast, dann sagst du nicht, yay, ein Jahr Ferien. Du hast schon mal ein Loch, es ist dunkel. Du hast keine Zukunftsperspektive. Und sie wusste nicht, woher er gehe, und wir wussten auch nicht, woher er mitnehmen. Toll, oder? Das war die Zeit, wo ich den Brief gekriegt habe. Ich habe kein Interesse gehabt, noch einen amerikanischen Preacher einfliegen zu lassen, der Kunde Staub aufwirbelt wie ein Helikopter und wieder abhaut. So machen die das meistens, habe ich gewusst. Also habe ich so gedacht damals, oder? Ich habe keine Lust gehabt. Aber einmal war der Kurt in meinem Büro. Wir haben geredet über irgendwas und ich sage ihm, du Kurt, ich habe vor ein paar Tagen so einen Brief gekriegt von einem American Preacher Guy. Schau mal, ich lese vor. Kurt hat kein Englisch können damals. Ich sage dir mal, was der will. Was soll ich machen? Was redest du mal? Dann hat der Kurt einen einfachen Satz gesagt, ganz einfach. Er hat gesagt, lass ihn doch kommen. Was haben wir schon zu verlieren? Das Mittagessen. Genau so. Ich gedacht, das stimmt. Das ist eigentlich wahr. Dann haben wir ihn getroffen. Daniel ist damals aus Frankreich gekommen, von Lyon. Er hat dort nur battet, weil einfach, Gott hat ihm gesagt, er soll nach Lyon gehen, batten. Das hat er gemacht. Dann ist nach Bern gekommen, auf der Durchreise nach Zürich, zum wieder heimfliegen. So, wir haben ihn getroffen. Wir waren essen, der Kurt, ich und der Hauskreisleiter von der Frau, wo von unserer Gemeinde nach Amerika gegangen ist, weil über den Hauskreisleiter hat der Daniel mir den Brief geschickt. Wir drei haben ihn getroffen. So, jetzt waren wir da. What do you want? Dann hat der Daniel gesagt, ich mache es ganz kurz. Ich habe das Gefühl, dass Gott da was vorhat. Und ich würde ganz gern mit euch Beziehung aufbauen. Ich habe kein Interesse, bei euch zu preachen. Ich habe auch keinen Chor. Ich habe gar nichts, wo ich versuche, da jetzt Platz für die zu machen, dass die kommen können. Aber ich habe einfach den Eindruck, da führt Gott was zusammen. Hey, habt ihr Interesse? Er hat erzählt, sie sind gerade von der Campuszocker, also auf so ein ehemaliges Dominikanerinnen-Klostergelände und haben dort Räumlichkeiten, ziemlich viel. Und was sie auch jetzt da gerade angefangen haben zu machen, ist Internship, oder so quasi Leute aus der ganzen Welt bei sich einfach aufzunehmen. Sie haben auch Platz für Leiter und Pastoren, die ausgebrannt sind, die einfach einen Platz zum Erholen brauchen. Boing, da hat es bei mir Klingeling gemacht, oder? Und dann habe ich den Daniel gefragt, out of the blue, ich habe gesagt, hey Daniel, wenn du Beziehung willst mit uns, was hältst du vom Gedanken, wenn wir den da hier? Wie gesagt, er hat kein Englisch können, oder? Was hältst du von dem Gedanken, wenn wir den Kurt mit seiner ganzen Familie ein Jahr zu euch schicken, weil die brauchen genau das, was ihr habt. Und wäre doch cool für Beziehungsaufbau, sowas. Der Daniel sagt, Achtung, der Daniel sagt, alles klar, machen wir. Ich habe gedacht, was, musst du nicht mit deiner Gemeindeleitung reden und so und alles mögliche? Und er sagt, nein. ich kann das einfach so. Okay? So kam ein Kameramann ein Jahr lang zu den Coastlands, so hat die Gemeinde Kaiser Coastlands. Der Kurt hat Heilung erlebt, zurückgekommen, hat eine Gemeinde übernommen, eine Tochtergemeinde von uns damals, von Bern, hat die geleitet über Jahre hinweg. Ich weiß noch, nach dem Gespräch war der Daniel noch allein mit mir im Büro. Ich habe ihn mir gegenüber sitzen gelassen, habe ihn in die Augen geschaut und gesagt, what do you really want? Was willst du wirklich? Wo ist der Haken bei der Sache? Und er hat mir gesagt, das ist kein Haken. Ich habe einfach das Gefühl, da führt Gott was zusammen, wir wollen euch dienen und wenn das die Möglichkeit ist, dann machen wir das. So ist alles entstanden. So viel ist daraus geworden. Ich hätte einfach den Brief zerreißen können, Mülleimer schmeißen, finish. Wäre Karl Lanzens jetzt bei der Coastlands. Der wäre nicht davor. Eine einfache Entscheidung. Die Frage ist, bist du es, Herr, oder nicht? Ich habe nicht einmal die Idee gehabt. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe einen anderen Frommer, wo ich gewusst habe, der ist aber gleich ein bisschen auf guten Wege mit Gott. Ich habe ihn gefragt, was findest du? Und er hat mir einen einfachen Satz gesagt. Er hat mir nicht gesagt, Gott zeige ihm jetzt, dass das richtig sei. Er hat einfach gesagt, was haben wir den Schutz verlieren? Das Mittagessen. Weißt du? So führt Gott. Als der Philippus das gehört hat von dem Engel, hat das gemacht. Er ist auf die einöde Straße gegangen. Was würdest du machen? Weißt du, das unterscheidet Männer und Frauen Gottes vom Rest. Die machen, was Gott ihnen sagt, wenn sie es verstanden haben. Das ist der einzige Unterschied. Weil wenn du das machst, erlebst du ihn und hast eine Geschichte mit ihm. Die kannst du dann erzählen und manche sitzen dann dort und denken, wow, das würde ich auch gerne mal erleben. Manche Sachen in meinem Leben, die haben ziemlich schwierig angefangen. Und nicht lustig. Ich bin ja nicht heimgegangen, nachdem ich ein Meeting gehabt mit dem Daniel und habe gedacht, so genial, was für eine tolle Zukunft. Eine Sache hat mich berührt, muss ich sagen. Nämlich das, was von dem Mann ausgegangen ist. Das hat mich berührt. Das hat mich aufgebaut, das hat mich wirklich, da war was. Heute würde ich sagen, das ist die Aura des Heiligen Geistes. Wo jemand das Wohl von anderen sucht und nicht sein eigenes. So was zieht dann doch an, oder? Das ist, glaube ich, auch was, wo wir uns immer wieder überlegen müssen für uns selber. Suchen wir unser Wohl oder das Wohl von anderen? Das macht was mit unserer Ausstrahlung. Die immer nur ihr eigenes Wohl suchen, mir, meine mich, so strahlt es auch aus. Willst du mit so jemandem zusammen sein? Ich nicht. Aber mit denen, weißt du, wo das andere ausstrahlen, das zieht dich an. Das hat mich angezogen. Ich weiß noch, der Daniel ist dann ein paar Mal pro Jahr zu uns auf Besuch gekommen, war meistens bei uns daheim. Damals hat er noch bei den Leuten daheim gewohnt. Wir haben übertrieben gesagt, 2-3 Tage sein Zimmer, wo er übernachtet hat, nicht gelüftet. Das ist jetzt übertrieben gesagt, das haben wir logischerweise schon gemacht, aber seine Gegenwart war so bereichernd und aufbauend. Es hat so gut getan. Es hat uns so weit gebracht über die Jahre hinweg. Und wie gesagt, alles hat angefangen mit so einem Brief. Der Philippus ist gegangen. 12 Uhr mittags, high noon. Er ist ja dort auf dieser öden Straße gestanden. Was passiert? Eine riesengroße Karawane kommt vorbei, wenn du so willst. Mit einem, der wird als Eunuche beschrieben, von einer Königin von Nubien. Äthiopien steht in der meisten Bibel drin, aber das ist damals, in der damaligen Zeit war das ein Überbegriff für das Gebiet Schwarzafrika, Nubien. Heute ist das der Sudan. Das ist jetzt momentan wieder in der Medien drin, der Sudan, oder? Und der Mann, wo da vorbei gekarrt worden ist, das war ein Eunuche von der Königin. Eunuche sind kastrierte Männer. Denn da hat man nicht alles weggeschnitten, sondern einfach nur den Hodensack in der Regel entfernt. Und damit die nicht mehr zeugungsfähig waren. Das war auf der einen Seite zuerst mal eine Geschichte damals, was hat man das mit Leuten gemacht, die man echt erniedrigen wollte. Mit Sklaven und allem Möglichen. Man hat es aber dann auch, mehr und mehr ist es in Mode gekommen, dass Leute, die am Königshof Karriere gemacht haben, dass die sich auch, sagen wir, hä? Und das war so einer. Das war der Schatzmeister von der Kandake, von der Königin von Nubien. Very high ranked, also ganz hoch drauf. Weil auf solche Leute, da haben die damaligen Führer keine Angst haben müssen, dass die, wie soll ich sagen, heimlich was haben und dann Nachkommen kommen, die keiner will. Weil die sind ja, da ist ja Ende Gelände, oder? Da geht nichts mehr. Und deswegen haben solche Leute häufig Karriere gemacht. Und das war auch so einer. Er war dazu noch, du musst auch wissen, im Alten Testament heißt es, dass niemand zur Gemeinde Gottes dazukommen kann, der so verschnitten ist. Ich zeige dir später noch den Text, also die Stelle, wo du das nachlesen kannst. Er war so einer, oder? So. Und er kommt da und was macht er? Er war in Jerusalem, er hat anbeten wollen dort offensichtlich, mit Sicherheit ist er nicht in den Tempel reingekommen, so einer, no way, aber noch da her. Und wahrscheinlich hat er sich ja leisten können, er war Schatzmeister, oder? Da hat man Zugang zu allen möglichen Sachen, er hat sich eine Schriftrolle vom Buch Jesaja kaufen können. Das hat damals einen Jahreslohn gekostet, ist alles abgeschrieben worden. Also keine Sonderausgabe für 3,80 Franken. Und er hat dort gelesen, als er da gefahren war, weil er muss ja nicht laufen, oder? Er sitzt auf seinem Karren, er ist beschattet. Und er hat gelesen, und zwar laut. Das hat man in der damaligen Zeit in der Regel immer so gemacht, gelesen hat man laut. Und der Philippus war dort gestanden, ich weiß auch nicht, was der gedacht hat. Da kam der da vorbei und hat gehört, er liest was, wo ich auch kenne. So, und hat ihn so nebenbei gefragt, verstehst du, was du da liest? Der andere auf dem Karren, ich weiß auch nicht, wie gesagt, da waren ja nicht hunderte von Leuten am Wegrand gestanden. Einer. Wahrscheinlich schweißnass. Und dann hat er ihn gefragt, ja, keine Ahnung, hey, ich habe ja keiner, wo man es erklärt. Hast du Ahnung? Wahrscheinlich hat der Philippus gesagt, ja, ein bisschen schon. Komm, hock dir mal auf. Und dann ist er auf der Karre gehockt und der Rest, den ich kenne von der Story, hat ihm von Jesus erzählt. Jesaja 53, das weist er so extrem auf Jesus her. Der Mann hat sich, wenn du so willst, bekehrt und hatte vor allem Philippus eine interessante Idee gegeben. Und die war völlig, wie soll ich sagen, die hat den frommen Rahmen gesprengt. Das macht man nicht. 5. Mose irgendwo. Macht man einfach nicht. Es kann kein Verschnittener zum Volk Gottes dazukommen. Und Philippus war das völlig egal. Der hat Menschen gesehen. Das müssen wir heute übrigens auch wieder lernen. Menschen sehen. Nicht irgendwelche Sachen, die glauben und wollen und sonst was. Menschen sehen. Gott sieht immer Menschen. Hinter allen möglichen Lifestyles, hinter allen möglichen Ideen. Er sieht immer die Leute. Er sieht ihr Herz. Er sieht das, was sie wirklich brauchen. Und nicht das, was sie momentan vertreten. Und er sagte auf einmal, was hindert es da als Wasser? Los, lass uns taufen. Wahrscheinlich hat der Philippus auch über Taufe geredet, sonst wäre er ja nie drauf gekommen, weil im Jesaja 53 steht das nicht. Und dann hat er ihn getauft. Und weißt du, was passiert ist, nachdem er ihn getauft hat? Beam mich weg, Scotty. Das heißt es genauso, der Heilige Geist hat ihn weggebeamt. Also es heißt anders dort, er war auf einmal weg und hat sich wieder in der Nähe von Astot befunden. Das ist auch nicht gerade ums Eck. Über 30 Kilometer weit von der Straße weg. Wie das gegangen ist, das nehme ich auch Wunder. Hast du wahrscheinlich keinen Film davor, hä? Nicht, hä? Das nehme ich auch Wunder, oder? Aber was hat der Philippus gemacht, nachdem er wieder so quasi zu sich gekommen ist oder wie auch immer? Er hat einfach von Jesus erzählt. In jeder Stadt, wo er durchgelaufen ist, bis er in Caesarea war, hat er von Jesus erzählt. Das ist eigentlich Apostelgeschichte 8. Das habe ich euch erzählt. So. Gut. Simon der Zauber, haben wir schon angeschaut und die himmlische Begegnung. Oh, jetzt, was lernen wir daraus? Himmlische Momente und wir. Darüber würde ich gerne den Rest von der Zeit reden. Eins habe ich schon gesagt, manche Schicksalsschläge sind eigentlich Segensschläge. Okay? Nur, die kündigen sich so nicht an. Die kündigen sich so nicht an. Und deswegen ist die Frage, was machen wir im Leben? Wer ist Gott in dem Leben? Glücksbringer? Oder Herr. Wenn er Herr ist, dann gehst du bei Schicksalsschlägen zu ihm. Ich habe die letzte Woche eine Beerdigung gehabt. Eine Frau, die war mit ihrer Familie jahrelang bei uns in der Gemeinde. Haben sich ihre Gemeinde angeschlossen in Thun, weil sie dort in der Nähe gewohnt haben von Thun und für die Kinder es einfacher war, dort herzugehen. Und die Frau, die hat Krebs gekriegt, die hat einen Hirntumor gehabt. Vor 6 Jahren hat sie das gekriegt. Da ist sie operiert worden oder mit Nebenwirkungen all dem, behandelt worden mit den entsprechenden Mitteln und so. Und dann hat man das Gefühl gehabt, die hätte das Schlimmste überstanden. Und dann ist Anfangsjahr, ist sie wieder schlechter gegangen. Und dann hat man sie wieder ins Spital gebracht und herausgefunden, da ist ein anderer Tumor noch entstanden im Hirn, Ohr. Und der wächst und da kann man nicht groß was machen in dem Sinn. Und ich weiß noch, vor etwa 3 Wochen war sie und ihren Mann bei uns im Gottesdienst und haben uns gefragt, ob wir für sie beten können. Also wir haben es vorher organisiert gehabt. Sie hat gefragt, Matthias, kannst du für uns beten, also für sie? Dann ich sage, komm doch in Gottesdienst, warte mal dort. Oder? Was haben wir denn gemacht? Volker war dabei. Der war gerade bei uns zum Predigen. Dann haben wir für die Astrid gebetet. Und 2 Wochen später war sie tot. Schicksalsschlag. Fromme Familie. 4 Kinder. Teenager, das Jüngste. Schicksal, schlimm, oder? Wo ist Gott da? Oder? Das ist die einfachste Antwort. Oder die einfachste Frage, die man stellen kann. Und du hast recht. Wo ist Gott da? Gott, warum heilst du nicht? Du hast doch versprochen. Wo ist dein Eingreifen jetzt? Da sind wir denn gut mit so Sachen. Weil es naheliegend ist. Es war extrem berührend, wie gesagt, den Vater mit dem zu tun zu haben. Sie haben mich dann gefragt, ob ich Teil wäre von dem ganzen Abdankungsteil da. Das haben wir vorbereitet, haben darüber geredet und so. Und so zu merken, da ist Gott vertraut. Da ist das Wissen da, dass bei Gott nichts umsonst passiert. Da ist das Wissen da und Überzeugung, Gott regiert über all dem. Ich habe jetzt keine Ahnung, es tut weh. Es gibt verschiedene Fragen, da haben wir keine Antwort drauf im Moment. Aber eine Sache steht fest, Gott ist gleichwohl da und macht was Gutes in all dem, wo nicht so gut sich anfühlt. Manche Schicksalsschläge braucht Gott, um uns wo herzubringen, wo wir allein nie hergegangen wären. Hast du das verstanden? Lern's so zu betrachten, dein Leben. Stell die Frage, bist du das Herr? Ich würde vielleicht noch eine Sache vorausschicken, bevor du die Frage stellst. Eine Sache wäre noch wichtig, nämlich, hast der Herr eingeladen, dein Leben, wie soll ich sagen, in die Hand nehmen und zu führen? Hast du ihm gesagt, Gott, mein Leben gehört dir, du kannst machen damit, was du willst? Hast du das? Also wer das hat, kann ja mal innerlich die Hand erheben. Hast du sie erhoben? Für all diejenigen, die die Hand nicht erhoben haben, innerlich frage, wieso machst du es nicht? Wer ist Gott für dich? Wie bei Simon, dem Zauberer? Kommen wir später noch drauf schnell. Wieso gibst du dein Leben Jesus und gleichzeitig sagst du ihm, aber komm mir nicht zu nahe, hä? Wir haben häufig so eine Fehlprägung in uns drin, dass wir denken, wenn wir Gott unser Leben anvertrauen, dann sind wir echt erledigt. Der macht nur schlimme Sachen mit uns. Richtig? Habe ich immer wieder gehört, habe ich auch zeitweise gedacht. Jo, nicht zu viel Geld. So quasi, retten, okay. Aber der Rest, ja. Habe ich lieber selber die Kontrolle drüber. Kann ich auch vollziehen. Aber nicht clever. Also entweder ganz oder gar nicht. Hör lieber mit fromm sei auf, als irgend so eine halbe Sache zu machen. Weil es wird dich nicht glücklich machen. Du liest Sachen in der Bibel und denkst, ich erlebe sie nicht. Und gleichzeitig willst du gleich wohl weiter fromm sein. Das ist doch blöd. Wenn du jetzt gerade vorhin innerlich die Hand erhoben hast, dann würde ich dir sagen, dann sag doch dem Herr auch, Jesus, sei mein Herr. Du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Das machen wir jetzt nicht. Du kannst für dich allein daheim machen, nachdem du Kaffee getrunken hast, der erholt von dem, was der da vorne sagt. Und es immer noch willst. Dann kannst du den. Dann sagst du ihm, Herr, mach mit meinem Leben, was du willst. Und er wird es ernst nehmen. Er wird es wirklich ernst nehmen und er wird dich führen. Und wie gesagt, manche Sachen, die fangen nicht so toll an. Nicht aus dem Grund, weil Gott uns weh tun will, sondern manchmal kriegt er uns nicht anders weg von der Sache. Meinst du, ich wäre freiwillig nach Bern gegangen? Ich habe ein Jahr vorher in der Gemeinde ein 10-tägiges Praktikum gemacht und ich habe gedacht, oh, meine Nerven. Da hätte ich nicht gedacht, dass ich ein Jahr später dort lande. Wenn ich das gedacht hätte, hätte ich mir riesig viel Sorgen gemacht. Ich muss sagen, wahrscheinlich hat sich dann wunderschön entwickelt, oder? Da hat Gott viel Gutes tun. Oh, aber am Anfang hat es nicht so ausgesehen. Das ist mal das eine. Dann das zweite, Reichschristentum lohnt sich nicht. Jetzt denkst du, Reichschristentum, wo kommen denn da Reichschristen vor? Was ist denn überhaupt Reichschrist? Das ist ein Begriff, den hat man in der Missiologie geprägt von Menschen, die zum Glauben kommen, weil sie sich vom Glauben kommen finanzielle Vorteile erhoffen. Ich habe jetzt gerade eine interessante Begegnung gehabt, die letzten paar Tage, mit einem Südafrikaner, er ist ein weißer Südafrikaner, den habe ich kennengelernt in einer Hochzeit, wo ich vor kurzem auch gehabt habe, mit einem anderen Südafrikaner zusammen, und das ist also wirklich ein ganz spannender Mensch. Meine Frau und ich waren mit einem Tisch gesessen, und was der über uns prophetisch gesagt hat, der hat keine Ahnung gehabt, wer wir sind. Null Ahnung. Das ist wirklich Hammer. Und ich war jetzt gerade gestern noch einen halben Tag in so einem Seminar, wo der gemacht hat bei uns in der Gegend, weil ich einfach ein bisschen mehr kennenlernen wollte von dem. Und er hat eine Story erzählt, er hat gesagt, bei uns in Südafrika oder in Afrika generell, wären die Leute reihenweise gläubig. Reihenweise. Die bekehren sich zu Hunderten und Tausenden. Aber du musst nicht meinen, dass die jetzt Jesus noch folgen. Die sind Christen geworden, weil sie sich denken, dann kann ich gratis in ihr Spital gehen, ich kann meine Kinder auf ihre Schule schicken, das Ganze, oder es bringt Vorteile, wenn ich das mache, und sie gehen gleichzeitig noch weiter zum Witchcraft-Doktor, sie machen all die Sachen weiter, aber sie sind Christen geworden, weil es für sie Vorteile bringt. Cool, oder? Simon, der Zauberer, hat es alle gleiche gemacht, es war ein Reichschrist. Der war beeindruckt, der hat gedacht, boah, da wurde mehr von dem. Und dann, als es dann konkreter war, ich hatte Geld angeboten und gesagt, Gierle, hä? Der Petrus hat ihn durchschaut und hat ihm ganz klar gesagt, was gilt. Was wäre eigentlich das Normalste gewesen, wenn der Heilige Geist in ihm gewesen wäre? Er hätte Buße getan, oder? Er hat gesagt, oh, meine Nerven, danke dafür, hilfst du mir, es tut mir so leid, ich wollte es nie mehr in die Richtung gehen. Was macht er? Er schiebt den Ball zu der Apostel und sagt, bate dir für mich. Das erlebe ich immer wieder auch bei frommen Leuten, wenn sie irgendwo drin sind, wo Sachen nicht gut sind, dann erwarten sie von denen, wo sie leiden, dass die ihnen das Problem lösen. Kennst du so? Jemand aus ihrer Verwandtschaft? Oder? Wir sind immer ein Problem drin, da denken wir, die, die uns da leiden, ja, batet ihr für mich, helft mir, löst mein Problem. Unsere Probleme löst Gott. Aber die Frage ist, sind wir auch bereit, alle Konsequenzen auf sich zu nehmen, die das mit sich bringt, dass er es lösen kann? Oder spielen wir den Ball anderen zu und sagen, löst es mal bitte für mich? Wir sind heute in einer Gesellschaft drin, wo wir sehr, sehr stark tendenziell denken, löst du bitte mein Problem. Und das ist häufig halt auch, wenn Menschen fromm wären, ändert sich das ja auch nicht gerade. Und dann importieren wir das. Reichschristentum lohnt sich nicht. Warum wären wir denn Christen, wenn so was, wenn ich den Begriff mal brauche? Wenn es normal geht, weil wir erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Herr ist, dass er für unsere Schuld am Kreuz gezahlt hat. Er ist, ich tue es gerne so umschreiben, er ist Lamm und Löwe. Gleichzeitig beides. Er ist unser Erlöser, Lamm, ja, das Lamm Gottes, Jesaja 53, das, wo der Kämmerer da gelesen hat. Oder? Und Löwe ist, der Löwe von Juda ist Herrscher. Er kann nur beides sein in unserem Leben, nicht nur eins. Beides. Sonst macht es keinen Sinn, fromm zu sein. Glaub ja nicht, dass Gott im Himmel hockt und denkt, ich brauche noch ein paar Leute mehr, es ist langweilig hier. Er sucht Menschen, die ihn suchen. Und denen begegnet er auch. Was bist du für ein Christ? Sorry, dass ich die Frage stelle. Bist du ein Reichschrist? Oder sollte man hier sagen, Herr Döpfelchrist? Was bist du für einer? Warum bist du fromm geworden? Was erwartest du davon? Und hat Jesus in deinem Leben das Recht, dein Leben zu führen wie er will? Weil dort liegt wirklich, dort liegt, das ist Goldmine. Genau dort. So viel Cooles, was ich in meinem Leben erlebt habe, hat nicht toll angefangen. Aber ich habe gemacht, wo ich das Gefühl gehabt habe, das ist jetzt der Herr. Und es hat sich echt gelohnt. Das Letzte ist, bist du es, Herr. Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Der Philippus hat offensichtlich die richtige Antwort auf sich selber gegeben, nämlich, da geht's mal mit, mal schauen, was da passiert. Und manche Sachen, die Gott anfängt, Die sind für uns dumme Aufträge. Wirklich, die machen uns keinen Sinn, die leuchten nicht ein. Und gleichwohl, stell die Frage, bist du das Herr? Und wenn du Jesus recht gehst, dass er dein Leben prägen darf, dann wird er dich führen. Da muss ich kein Prophet sein. Da muss ich nicht eine spezielle Segnung und Anointing auf mir haben. Das steht in der Bibel drin. Welche der Geist Gottes umherführt, die sind Gottes Kinder. So einfach. Er wird dich führen. Er wird aus deinem Leben auch was machen. Wenn du lässt. Wenn die Dinge, die da passieren, in die Richtung analysierst, Gott, machst du hier was? Manchmal brauchen wir Hilfe dabei, dass uns Leute helfen, die richtige Entscheidung zu fällen. Wie gesagt, ich hätte Daniel in Mülleimer geschmissen. Echt? Aber der Kurt Kammermann hat mir geholfen, dass ich eine Perspektive sehe, die ich nicht gesehen habe. In all dem drin. Und das brauchen wir manchmal schon, dass Leute uns einfach helfen, die richtige Perspektive zu sehen, bei dem, was da gerade passiert. Wir sehen können, dass da vielleicht Gott im Werk ist. Und was haben wir denn schon zu verlieren, wenn wir uns darauf einlassen, manchmal? Aber darauf einlassen müssen wir uns. Ich weiß nicht, ob du erwartet hättest, dass ich sowas rede über Apostelgeschichte 8. Keine Ahnung, aber es hat mir jetzt halt einfach so geredet. Und deswegen habe ich das einfach jetzt so gemacht. Weil ich glaube, es ist extrem viel Potenzial in unserem Leben drin mit Gott. Es ist möglich. Und es kann mehr aus unserem Leben werden, als man vielleicht denkt im Moment. Für andere zum Segen. Für uns selber mit dem Wissen, das Beste kommt noch. Wir müssen unser Leben immer wieder von der Ewigkeit her führen. Das sage ich immer wieder. Du musst das Leben von der Ewigkeit her denken. Das habe ich in der Beerdigung auch gesagt. Oder? Wir sehen nur das Vordergründige. Da ist jetzt ein Mutterweg. Weg, wirklich, das ist eine Lücke, oder? Aber das Hintergründige wird, Mann, die ist daheim. Die ist jetzt bei Jesus. Und wir werden sie alle dort wieder treffen. Wir gehen alle dort her, wenn Jesus unser Herr ist. Das ist unsere Zukunft. Und so musst du auch dein Leben führen hier auf der Erde. Mit dem Wissen. Es gibt ein größeres Ganzes drumherum. Bitte sehe nicht nur deine Not und deine Herausforderung. So schwer die auch ist im Moment. Sehe nicht nur das, sondern sehe dahinter dein Herr, der auf dich wartet und der Geschichte mit dir will. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt. Ist okay? Soll ich aufhören? Nein, ich höre jetzt einfach auf. Merci fürs Zuhören.